Hallo und herzlich willkommen im kleinen Saal und zur großen Weihnachtsfolge. Es weihnachtet sehr oder es hat schon sehr geweihnacht. Neben mir wird fleißig Glühwein oder Kinderpunsch geschlürft.
Kein Alkohol.
Kein Alkohol. Ja, ich hoffe, die Geschenke sind ausgepackt. Der Adventskalender ist leer gefressen, wie sich das gehört. Und wir haben heute so ein paar Programmpunkte auf der Agenda, die wir gleich angehen werden. Aber erstmal, ich bin Clara. Ich mache das natürlich nicht alleine, sondern mit...
Hallo, Jonas.
Und mit mir, Linus. Hi.
Hi. Und Jonas ist auch die... Ja, Sendungsbeauftragte.
Sendungsverantwortliche.
Scheiße.
Meine Güte. Naja, ich esse erstmal ein Stück Lebkuchen. Ja.
Wollen wir das so nochmal machen?
Nee, heute bleibt alles drin.
Oh,
genau, das ist nämlich okay. Die ungefilterte Sendung.
Mhm. Alles klar. Mhm.
Übrigens, auch wenn du es gerade erwähnt hast, ich habe dieses Jahr überhaupt keinen Adventskalender.
Ich auch nicht.
Hast du sonst einen?
Manchmal, so random. Es gibt hin und wieder wird uns auf der Arbeit einer hingestellt. Aber das zählt ja nicht.
Nee, nein. Also ein Adventskalender muss schon ganz traurig selbst gekauft sein. Mhm. Mit die besten Hannover Adventskalender, finde ich, gibt es bei Penny. Mhm. Also da habe ich die zumindest immer gekauft, die mit den Hannover-Motiven.
Heißer Tipp, bekommt ihr jetzt vielleicht noch runtergesetzt?
Stimmt eigentlich, ja. Mhm. Ja, jetzt am 25. Dezember, wenn die Geschäfte auch offen haben, wie wir ja wissen.
Versucht's doch einfach mal.
Dann könnt ihr gleich auch alles auf einmal essen. Da gibt es diese blöde Spannung, die mit Adventskalendern einhergeht überhaupt nicht. Wer will die schon?
Also für jemanden, der ein Problem mit Essensgeräuschen hat, ist diese Sendung gar nichts. Kleine Content-Warnung an der Stelle. Mhm. Ich habe einen Adventskalender. Ich habe einen von meiner Mutter bekommen. Es ist so ein Klappkalender mit Zitaten vom Krümelmonster.
Stark.
Aber es sind so, also wenn Krümelmonster Goethe gewesen wäre oder sowas. Ja.
Habt ihr so ein verhasstes Adventskalender-Format? Also es gibt ja auch so, also ich finde Standard-Schokolade schon gut, aber es gibt ja auch Teekalender, Sextoy-Kalender.
Nee, ich gucke immer diese Unboxing von Adventskalendern, so Beauty-Adventskalender. Mhm. Und das ist ja eine ganz traurige Geschichte. Und es wird auch nicht besser, je teurer der ist. Also dann ist da mal so ein Gutschein drin, also Gutschein in Anführungszeichen, weil der erst gilt, wenn man 100 Euro irgendwo ausgegeben hat. Mhm. Oder so eine Wimpernbürste, die niemand benutzt und so ganz, ganz schrecklich. Aber ich finde es an Adventskalendern immer ganz schlimm, wenn die einfach billig produziert sind und egal was drin ist, du kriegst es nicht raus und machst den so halb kaputt. Oder das Türchen, diese Sollbruchstellen sind scheiße und dann reißt du wirklich so gefühlt alles ab und siehst schon das Türchen daneben und denkst dir so, Leute, das müsste doch Testprozesse gegeben haben. Da muss doch jemand hingegangen, funktioniert dieses Produkt? Nein. Mhm. Nee, ganz schlimm.
Aber ich bin da von früher aus der Kindheit auch einfach verwöhnt, weil unsere Mutter sich immer sehr viel Mühe gegeben hat und einen gebastelt hat und so. Und in jedem Türchen, das waren so kleine Beutelchen und so, sie hat das dann so aufgehängt. Also es war wie so ein Mobile auch noch, es war wirklich toll gemacht. Und ich würde sagen, das ist halt dann etwas, das bleibt jetzt so in der Kindheit. Das ist eine Erinnerung, die möchte ich gar nicht jetzt mit neuen Adventskalendern verwässern. Völlig in Ordnung.
Ich hatte mal einen, also es war der beste Adventskalender, den ich jemals hatte. Ich bin ja so ein Playmobil-Kind. Und ich hatte mal einen Adventskalender, die Werkstatt vom Weihnachtsmann. Und das war noch so eine Zeit, wo das halt wirklich geiler Stuff drin war. Da war nicht so Übergangssachen, sondern überall war wirklich ein Teil drin, mit dem du was anfangen konntest. Und im 24 war, glaube ich, der Weihnachtsmann drin oder so. Und ich habe halt diese Sachen, das war dann irgendwie so eine Drechselbank oder sowas. Und ich habe die halt dann irgendwie integriert in die Pirateninsel und so. Also es war so gut.
Das klingt super. Waren religiöse Figuren dabei? Also gab es wenigstens einen Krampus oder einen Christus?
Playmobil-Krampus.
Es ist unvorstellbar. Ich meine, es gab einen Playmobil-Film, den wir natürlich alle in der Vorbereitung gesehen haben.
Ich war gestern einkaufen und ich habe einen VW-Käfer von Playmobil gesehen.
Ja, also ich denke, es ist nicht undenkbar. Es gibt bestimmt einen Playmobil-Jesus.
Ich hoffe doch.
Ich finde das jetzt raus.
Aber es gab ein Helferlein, also so eine Kindfigur. Da hat doch Linus gerade schon sehr gut zu unserem ersten Programmpunkt übergeleitet und ich habe es nicht gecheckt, wunderbar. Wir haben uns nämlich überlegt, beziehungsweise wir haben lange nachgedacht, was könnten wir denn in dieser Sendung machen, und wir sind zu dem Punkt gekommen, dass Weihnachtsfilme ranken, muss irgendwie nicht sein, ist irgendwie ausgelutscht, habe ich persönlich auch bei einem anderen Format hier in Hannover dieses Jahr auch schon gemacht.
Stirb langsam, Leute. Geheimtipp. Hört euch den mal an zu Weihnachten.
Ja. Oder die Muppets Weihnachtsgeschichte, davon schon mal gehört? Kennt ihr drei Haselnüsse für Aschenbrödel, Leute?
Linus, nichts gegen die Muppets.
Ey, ich liebe die Muppets Weihnachtsgeschichte. Okay. Ich habe die beiden jetzt auch genannt, weil das meine Lieblingsweihnachtsfilme sind. Aber man hat dann auch irgendwann genug drüber geredet.
Und ich hasse Stirb langsam, muss ich noch kurz sagen.
Okay, ja.
Oh, ganz heißer Live your truth. Ganz heißer Tipp, Eyes Wide Shut. Ganz heißer Tipp.
Den mag ich.
Den mag ich aber auch, ja.
Guter Weihnachtsfilm,
ja. Und wir sind zu der Lösung gekommen, dass wir jetzt einfach den hottesten Jesus in der Filmgeschichte ranken. Und
dafür haben wir alle Jesus-Filme geguckt.
Die natürlich.
Sieht jeder von uns.
Ja. Also, du machst Scherze, aber ich habe mich schon ein bisschen vorbereitet.
Das hat er wirklich. Was war das, 6 Stunden, Linus?
Ja, soll ich direkt reingehen? Bevor wir unsere Kandidaten und Honorable Mentions vorstellen, kann ich sagen, dass ich einen 6,5-stündigen Jesus-Film gesichtet habe. Und über den werden wir auch nochmal im Detail sprechen. Aber das war tatsächlich ein großer Genuss. Also ich habe neue Dinge über unseren Heiland gelernt und mich nochmal neu in ihn verliebt. Also ich freu mich sehr, da gleich mit euch reinzugehen.
Weißt du, was das Schöne ist? Hm? Jesus liebt dich auch.
Ja. Und ich habe es dieses Jahr wirklich gespürt. Die Frage ist jetzt, gehen wir unsere Honorable Mentions jetzt so durch und stellen dann jeweils den Kandidaten vor, den wir auf Platz 1 sehen?
Ja.
Also ich habe keine, ich habe sowas nicht, aber ich kann eine kleine Geschichte zu meiner Recherche erzählen.
Ja, bitte.
Das geht auch. Soll ich das jetzt machen?
Ja, go. Mhm.
Let's go. Ich hatte, als wir dieses Thema besprochen haben, hatte ich einen ganz bestimmten Film im Kopf und dachte so, ja, easy peasy lemon squeezy. Dann habe ich recherchiert. Und dann ist mir aufgefallen, das ist überhaupt nicht Jesus in dem Film.
Sondern?
Moses. Es ist nämlich der Animationsfilm von, oh Gott, jetzt schwimme ich, 1900 Scheibenkleister.
Ist es dieser DreamWorks-Film, Prinz von Ägypten?
Ja. Mhm. Und der wirklich überraschend brutal ist. Mhm. Also meine Eltern dachten irgendwie, park das Kind vor den Fernseher, wir haben da so eine Kassette ausgeliehen oder sowas. Dann passt das schon. Und also ich glaube, ab dem Nil, der in Blut wird, war es für mich vorbei. Habe ich trotzdem weitergeguckt, ja. Und als dann die Erstgeborenen sterben und der Pharao das Leichentuch über seinen toten Sohn legt.
Ja,
und
die Bibel und insbesondere das Alte Testament sind wirklich gory as fuck.
Und ich glaube, DreamWorks wollte sich damals auch so von Disney abgrenzen und ist deswegen auf so eine erwachsenere Schiene gegangen.
Aber der Film ist toll.
Der Film ist super und ich bin auch wirklich 1,5 Stunden in einem absoluten Rabbit Hole versunken und sehr viele Teile meines Gehirns, die ganz lange still waren, wurden wieder aktiviert. Aber das ist Moses.
Tja.
Ich weiß
nah
auch
dran.
Nicht.
Die erste Honorable Mention für den hottesten Film Jesus ist also Moses aus der Prinz von Ägypten.
I'm so sorry. Ich weiß nicht, wie das passiert ist.
Aber ganz guter Punkt eigentlich, weil an so animierte Darstellungen habe ich überhaupt nicht gedacht und habe ich auch gar nicht nochmal nachgeforscht. Mhm. Ich bin jetzt ausschließlich auf von Menschen gespielte Jesus gegangen. Ein Plural, den ich auch extra nachgeguckt habe, Jesus.
Jesus ist
richtig. Jesus ist richtig. Also es gibt eigentlich keinen richtigen Plural, aber Jesus ist der gebräuchlichste.
Also hier muss ich leider einschreiten.
Bitte.
Weil, also Jesus ist quasi die griechische Version des hebräischen Namens Yeshua. Mhm. Und die Transliteration von Jesus ist im Griechischen eben Jesus mit einer Kombination aus einem O und einem U. Und ich weiß leider nicht, wie man in dieser Form den Plural bildet, aber wenn man den griechisch akkuraten Plural bilden will, ist das auf jeden Fall nicht Jesus so.
Na gut. Also
zumindest, wenn man sich nach der ursprünglichen Grammatik richtet.
Ja, aber ich würde sagen, da können wir nach der
Jesi wäre ja vielleicht Latein richtig. Aber es ist okay.
Wir machen einfach Jesusse.
Wir machen jetzt einfach Jesusse.
Soll ich mal ein paar Jesusse nennen, die es bei mir nicht geworden sind, aber die trotzdem, finde ich, erwähnenswert?
Ich bin sehr gespannt auf deine Jesen.
Ja, oh Gott. Da möchte ich kurz anbringen, dass ich diese Plural-Gags, dass ich wirklich, naja, gut. Es ist das Fest der Liebe und ich akzeptiere auch Plural-Gags heute. Gar kein Problem.
Ausnahmsweise. Die schneiden wir sonst immer raus.
Ausnahmsweise. Ich habe wirklich viel Arbeit damit, diese ganzen Plural-Gags immer rauszuschneiden. Aber heute kommst du mir damit davon.
Das würde auch Jesus tun.
Einmal möchte ich shoutouten den von Jonathan Cusigny gespielten Jesus in Benedetta von Paul Verhoeven von 2021.
Oh.
Da taucht Jesus einmal kurz in einer Vision der titelgebenden Ordensschwester auf und weist unerwartete Geschlechtsmerkmale auf, als die Kamera dann an ihm runterfährt. Ich find den Film gar nicht so herausragend, aber die Jesus-Visionen sind ganz gut. Wenn wir schon Jesus in Visionen durchgehen lassen, dann würde ich auch noch kurz die Jesus-Vision aus Ken Russells The Devils anbringen. Da taucht nämlich wird Oliver Reeds Figur in die Rolle des Jesus hinein imaginiert und ihm wird lustvoll die Seitenwunde geleckt. Das möchte ich auch noch.
Das habe ich total vergessen. The Devils muss ich auch unbedingt nochmal schauen.
Ja.
Willst du eigentlich gar nicht mehr ausführen, wie so der Lendenbereich von Jesus aussieht in Benedetta?
Oder wir können es bei der Andeutung belassen, wir können aber auch expliziter werden.
Dann würde ich an dieser Stelle doch einfach mal einen Tipp an unser Publikum rausschicken. Schaut doch einfach mal rein in Benedetta von 2019 und findet es selber heraus.
Was ihr zwischen Jesus Beinen entdeckt, wird euch überraschen.
Clickbait. bin ich jetzt dran mit meinen? Also ich habe eigentlich nur Dishonorable Mentions. Mhm. Mir ist nämlich in der Recherche bin ich aufmerksam geworden auf so ein interessantes deutsches Subgenre, nämlich den deutschen Jesus-Film. Mhm. Die Idee ist, Jesus steht auf und ist nicht nur wie in den meisten Iterationen ein Weißer, was ja historisch einfach falsch ist, muss man sagen. Also Jesus war definitiv nicht weiß. Es gibt mehrere Filme, in denen mehrere deutsche Superstars den Heiland spielen dürfen. Mhm. Unter anderem die drei heiligen Könige, in dem die dreifaltige Gottheit auftaucht. Und Jesus wird verkörpert von Matthias Schweighöfer.
Wirklich?
Ja, und es gibt auch einen Heiligen Geist. Und ich habe vergessen, von wem die gespielt werden. Aber Matthias Schweighöfer hat Jesus gespielt. Ich habe den Film sogar vor Ewigkeiten im Fernsehen gesehen. Das ist so eine TV-Trash-Produktion gewesen. Und der ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Und dann der Frauenschwarm vieler deutscher Mütter auch. Florian David Fitz hat in Jesus liebt mich ebenfalls Jesus Christus spielen dürfen. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die den auf jeden Fall.
Ist das jetzt dein Scheiß ernst?
Clara zeigt uns gerade ein Bild.
Ja, und auf dem Bild ist tatsächlich der Florian David Fitz Jesus zu sehen.
Ist ganz okay eigentlich.
Ja.
Warum ist der nicht auf unserer Liste?
Der ist auf meiner Liste.
Ist er deine Nummer 1?
Das ist meine Nummer
1. Das ist dein hottester Jesus.
Und, na, super. Und jetzt kommt dein Plädoyer für unseren.
Hau raus, was findest du
so hot? Ich habe nicht wirklich ein Plädoyer vorbereitet, aber ich habe mir nochmal ich habe den ganzen Film gesehen, das möchte ich dazu betonen. Es geht um Marie, die immer kein gutes Händchen für Männer hat, gerade vom Altar weggelaufen ist und dann auf. Wie wird nochmal Jesus?
Jeshua.
Er heißt halt auch Jeshua. Mhm. Und trifft auf ihn und er ist so ganz anders als andere Männer. Er kann zuhören, er sieht gut aus und er ist so sensibel. Genau. Und
weil Jesus in der Bibel ja hauptsächlich gelabert hat.
Ja, muss man dazu sagen. Mhm. Ja, und das Problem ist aber auch, der hat nämlich eine Mission, warum er wieder auf der Erde ist. Er möchte nämlich verkünden, dass der Weltuntergang bevorsteht, nämlich am nächsten Dienstag. Und es ist alles so ein bisschen halbgar. Florian David Fitz hat auch Regie gemacht,
Wow, natürlich.
Double Trouble.
Es gibt eine fantastische Aufnahme, eine Making-of-Aufnahme, wo irgendwie gerade so eine Situation ist, da ist er gerade hinter der Kamera, geht zur Making-of-Kamera, hebt seine Oberlippe und zeigt einen Herpesausschlag und meint, ja, das passiert, wenn man Regie und Hauptdarsteller in einem macht.
Oh je, der arme Kerl. Mensch.
Ja,
aber da hat er wirklich das gleiche Martyrium aufgenommen wie das historische Original.
Aber ich habe keine Argumentationskette vorbereitet, aber ein Schlüsselmoment. Es können jetzt natürlich die Hörenden nicht sehen, aber es ist Florian David Fitz oben ohne.
Mhm.
Auf einem Dach im Hintergrund befindet sich ein sehr dünnes Kreuz. Licht kommt von hinten, es ist quasi eine Silhouette, aber das Licht reicht noch aus, um seinen nackten Oberkörper zu sehen. Und ja, das ist alles irgendwie ein bisschen zu sexy. Und dann guckt er Marie mit diesen Augen an. Wir sehen jetzt ein Close-up. Und das heißt so ein leidender Blick. Er hat eine kleine Wunde an der Wange und ich möchte ihn einfach nur mit nach Hause nehmen und ihn in eine Decke wickeln. Ja.
In ein Turiner Grabtuch
vielleicht. Nein, stopp. Ja,
oder
und,
in einen Heukorb legen.
Und er hat auch... Er hat auch die Wunden an den Händen im Film und es ist natürlich alles auch sehr viel deutsche Komödie und Slapstick und bliblablub, aber sie wäscht ihn auch.
Mhm. Und sie heißt ja auch Marie.
Das ja. ist sehr clever.
Ja.
Ja.
Und er geht auch einmal übers Wasser, als sie in so einem See schwimmt. Mhm. Und ja. Das ist mein Jesus. I'm so sorry. Also, ach so, in der Beschreibung stand auch noch genau, er kann zuhören, er ist sensibel, aber er müsste dringend zum Friseur.
Oh je.
Weil seine Haare, oh Gottes Willen, ein bisschen über den Schultern aufhören. Mhm. Ja.
Das ist auch so eine konservative Beschreibung von Jesus.
Ja.
Ja, also es ist halt unser Herr und Erlöser, aber die Haare.
Aber die Frisur muss man echt sagen.
Mal wieder wirklich einmal wieder die Seiten.
Ja, jetzt bin ich ein bisschen vorgeprescht, aber da musste ich jetzt einmal reingrätschen.
Das ist total okay.
Ganz klar.
Das finde ich super. Man muss auch sagen, also jetzt, wo du mir gerade dieses Bild von Florian David Fitz oberkörperfrei gezeigt hast, ist mir nochmal klar geworden, dass das Christentum ja ohnehin so einen Hang dazu hat, den Körper von Jesus ganz stark zu sexualisieren. Mhm. Also Leute, jemand, der einen Tag lang am Kreuz hing und wahrscheinlich in Armut gelebt hat, sieht nicht so ripped aus. Leute, was ist los bei euch? Mhm. Also natürlich gibt es auch verschiedene Darstellungen, aber Jesus am Kruzifix mit einem Sixpack ist so ein ganz, ganz präsentes, also ich verbinde auf jeden Fall sexy Jesus ganz stark.
Mhm. Aber das ist doch unser Call, jetzt einen Jesus-Film zu drehen mit Bierbauch.
Ja.
Ja, aber er hat ja Wein getrunken hauptsächlich. Also ich weiß nicht, kriegt man auch einen Wein?
Hat er den auch getrunken oder hat er den nur verwandelt? Da gibt es auch eine Szene in dem Film, wo er so gegen so ein Wein, ein Wasserglas tippt und dann wird es Wein.
Natürlich.
Ja.
Darf man nicht auslassen. Vervielfältigt er auch Brot und Fische oder ist das ausgespart?
Nee, das nicht. Aber es gibt, glaube ich, sogar eine Szene, wo die Sex haben. Hm. Ich bin mir gerade nicht zu 100% sicher.
Dabei sollte Jesus ja jungfräulich sein.
So warte mal, was?
Frei von Sünden. Ist das nicht auch ein Plotpunkt in dem Film?
Ja, mach ihn zu. Oh ja, Gottes Willen, ja genau. Es gibt noch so eine Figur, die ich gerade im Trailer nicht zuordnen konnte, weil meine Sichtung schon
Satan.
Ein bisschen her ist.
Satan ist doch noch in dem Film.
Und er sagt dann so, mach
bitte
ihn zum Menschen.
Bitte sag mir, dass er von Sky Dumont gespielt wird.
Leider nein, leider gar nicht. Leider nicht.
Verpasste Casting-Chance.
Ja, nochmal kurz die Infos, der Film ist von 2012 und die Marie wird gespielt von Jessica Schwarz, die man auch kennt aus Verschwende deine Jugend von 2003. Mm. Ja, also ist ein kleiner, netter Film mit einem sehr handsome Florian David Fitz. Ja.
Ja, super. Paulina Roginski.
Die erste Review auf Letterboxd ist auch, stell dir mal vor, du bist Florian David Fitz und castest dich nicht nur als Jesus, sondern auch noch als sexy Jesus. Trademark-Symbol. Das passt doch.
Damit haben wir es hier zu tun. Zum Stichwort deutscher Jesus, ich weiß nicht, ob jemand von euch das noch ansprechen wollte, aber es gibt natürlich noch den Jesus der Film, wo er von Michael Brundtrup gespielt wird, ein Kollektivfilm, nehme ich den Kandidaten
weg? Nee, ich habe es nicht geschafft, den zu gucken. Also ja. Ich habe ja extra Michael Brundtrup noch angeschrieben, um diesen Film zu bekommen, aber ich habe es nicht geschafft, deswegen
Meine Sichtung ist auch eine Weile her, aber was auf jeden Fall daraus im Gedächtnis bleibt, ist, dass also das ist eine Kollektivarbeit. Michael Brundtrup hat verschiedene Kapitel aus Jesus' Lebensgeschichte und aus der Passionsgeschichte quasi aufgeteilt an sozusagen den ganzen kunstschaffenden Freundeskreis, der damals so in Berlin unterwegs war und hat dann selber in all diesen dabei entstandenen, auf glaube ich, Super 8 Film gedrehten Episoden Jesus gespielt. Und das muss man sagen, ist auch wirklich eine sehr attraktive Version von Jesus. Ja, der wäre noch in meinen Honorable Mentions gewesen. Muss man beim Thema deutsche Jesus-Filme, glaube ich, nochmal
ein Foto von Michael Brundtrup zeigen?
Ich kann mal ein Foto raussuchen, das.
Oh!
Ach, er ist dasselbe. Okay, ja, sweet. Ja, ist nicht unattraktiv.
Nee. Ist aber ein sehr kleines Kreuz. Da ist ja jetzt nicht viel zu tragen, muss ich jetzt leider sagen, ne?
Ich hab in der Recherche gelernt, dass
Florian David Fitz hingegen hat ein sehr breites Kreuz.
Hey!
Oh!
Mann, sei froh, dass wir hier gemütlich unterm Baum sitzen und wir heute alles verzeihen und dir heute alle Sünden vergeben werden. Jonas, möchtest du als nächstes deinen Kandidaten vorstellen oder soll ich?
Ich kann es gerne machen. Ich schenke nochmal meinen Kinderpunsch nach.
Ja,
also ich hab mich ja, also eigentlich war unsere Idee ja, dass wir unsere Jesus geheim halten. Aber ich habe mich schon ein bisschen verplappert, weil ich so euphorisiert war. Für mich war der Pick ganz klar eins der groteskesten Gesichter in der Filmgeschichte, aber auch auf eine verschrobene Art und Weise auch eins der attraktivsten, Willem Dafoe in The Last Temptation of Christ von Martin Scorsese. Es ist auch kurz bevor der Zeit, wo er zu einem alten Kauz wurde und halt ein sexy junger Kauz war. Ich zeige euch mal ganz kurz ein Foto, das ich jetzt auf meinem Handy habe.
Die Wangenknochen.
Es sind die Wangenknochen, ja. Also ich vertraue mal darauf, dass Linus ihn noch einigermaßen vor Augen hat und zeigt das Bild zuerst klarer.
Ja.
Er ist sehr süß.
Ja.
Er ist sehr niedlich.
Muss man sagen.
Also er sieht wirklich total toll aus. Ich habe mir den Film jetzt auch nochmal angeschaut und mir ist, also was ich an dieser Jesus-Darstellung vor allen Dingen irgendwie zumindest einzigartig finde, ist, dass Jesus sich wirklich in seinem eigenen Elend suhlt den ganzen Film über. Er ist eigentlich ein sehr widerwilliger Heiland und hat die ganze Zeit diesen leidenden, unterwürfigen Blick drauf und hadert mit seinem, ja, es ist sexy, es ist leider wirklich Jesus als Sub, also das muss man sagen, er will nichts anderes als für dich aufs Kreuz legen.
Ja, als du die Rubrik vorgeschlagen hast, Jonas, da war Willem Dafoe ja auch im Prinzip direkt bei uns allen, also kam uns als erstes in den Kopf.
Deswegen. Es ist ein naheliegender Choice, direkt nach Florian David Fitz
natürlich. Aber es ist eben naheliegend, weil er so überzeugend ist. Also ihr da draußen, ihr könnt euch die Bilder auf jeden Fall nochmal auf unserer Instagram-Seite anhören, wenn ihr das hier hört. Und dann könnt ihr ja selber urteilen, aber Willem Dafoe, muss man wirklich sagen, spielt schon sehr weit oben. Und ich hatte kein leichtes Spiel, einen attraktiveren Jesus zu finden. Aber ich behaupte, ich habe es geschafft. Ich möchte euch jetzt meinen Kandidaten vorstellen.
Trommelwirbel.
Oh, du hast eine PowerPoint vorbereitet. Ich wusste es.
Ich habe eine kleine Präsentation. Und ich möchte euch jetzt meinen Jesus präsentieren. Es handelt sich um Robert Powell in Jesus von Nazareth von 1977.
Ist das der sechsstündige Jesus-Film?
Das ist der besagte sechseinhalbstündige Jesus-Film von Franco Zeffirelli, den ich in der Vorbereitung gesichtet habe. Der gilt als eine der quasi archetypischsten Jesus-Darstellungen im Film überhaupt und prägt, das habe ich dann jetzt auch festgestellt, das Bild, das wir von Jesus im Film haben, bis heute extrem stark. Also man kann im Prinzip ab diesem Film so eine Linie von immer blasser werdenden Imitationen von Robert Powells Jesus-Version hier zeichnen. Und ich möchte euch einfach mal kurz ein paar Bilder zeigen, damit ihr vielleicht auch auf den Geschmack kommt.
Okay.
Oh. Wir sehen Robert
Powell. Der Parteiblick.
Ja, genau. Mit leidend zum Himmel schauenden Augen. Er hat die Dornenkrone bereits auf. Sein Gewand ist zerschlissen. Ja, wir sehen ihn in Schwarz-Weiß. Wir gehen nochmal weiter.
Da sieht man hier eine Farbe, ja. Oh, diese Augen. Wow.
Genau. Und jetzt werden wir auch schon auf eins der attraktivsten Features von diesem Jesus aufmerksam. Seine hell stechend blauen Augen, mit denen er den ganzen Film nahezu überhaupt nicht blinzelt. Es ist eigentlich kein Moment zu erkennen, wo sich diese Augen schließen. Wenn er die Augen schließt, dann bleiben sie geschlossen und er spricht mit geschlossenen Augen mit Leuten. Als er Judas kennenlernt zum Beispiel, hat er die Augen am Anfang geschlossen und öffnet sie dann. Aber die meiste Zeit schaut er eben mit diesem stechenden Blick unblinzelnd in die Kamera. Ich fand das absolut hinreißend. Ich hatte bei diesem Jesus das erste Mal das Gefühl bei einem Film Jesus, ach okay, der ist wirklich so charismatisch, dass man das Gefühl, dass man das Bedürfnis bekommt, ihm zu folgen. Abgefahren. Das hat sich bei mir vorher nie übersetzt. Aber hier bei Robert Powell funktioniert es unheimlich gut. Er spielt den Jesus auch wahnsinnig sanft, wie es sich natürlich anbietet. Aber also eben wahnsinnig charismatisch.
Ich habe noch mehr Fotos.
Jetzt möchte ich ihn euch noch mal am Kreuz zeigen.
Ja, darauf warten wir doch die ganze Zeit.
Oh, okay. Ja.
Man sieht jetzt leider das Sixpack nicht.
Ein Sixpack hat er in der Darstellung auch nicht.
Ah. Ja.
Also Robert Powell hat sich wohl für die Kreuzigungsszene dann abgemagert. Man sieht es auch hier an den sehr hervorstechenden Wangenknochen. Die Magerheit von ihm im Gesicht war auch für mich so eine Überlegung wert. Ist vielleicht dann so aus quasi Körperbildgründen nochmal zu überdenken, die Auswahl, aber ich fand ihn einfach durch den Blick, durch das ganze Spiel so eindringlich, so überzeugend, so charismatisch, dass das mein Kandidat ist hier. Es passen sehr viele Dinge einfach viel zu viel zu gut. Robert Powell war genau 33, als sie die Kreuzigungsszene gedreht haben. Also es ist Match made in heaven, könnte man sagen. Und ich war überwältigt. Und diese 6,5 Stunden haben sich wirklich nicht nach 6,5 Stunden angefühlt. Es ging sehr zügig vorbei. Was auch hilft, ist, dass der restliche Film auch einfach tatsächlich wirklich gut ist. Viele Fragen von Wundern auch so ein bisschen dem persönlichen Glauben überlassen werden. Und man eigentlich nichts im eigentlichen Sinne Übernatürliches, sondern nur Unerklärliches sieht. Und das fand ich sehr clever gelöst. Außerdem spielt ein junger Ian McShane, den man aus den John Wick-Filmen kennt, Judas. Und das ist hinreißend. Also der ist wirklich, den fand ich wahnsinnig gut. Deswegen ist Robert Powell mein Kandidat. Mhm. Für ja. Hottest Jesus 2025.
Ja, Linus, sehr gute Präsentation. Ich finde, du hast sehr viel frei gesprochen. Mhm. Nein, das ist fantastisch. Ja, ist eine sehr gute Wahl.
Unfrei gesprochen, das muss man sagen, ja.
Sehr gut.
Müssen wir uns jetzt noch entscheiden zwischen unseren Jesusen, unseren Jesen? Oder, oder war es das?
Nee. Ich dachte, wir küren einen.
Ja, ich hätte jetzt auch gedacht, dass wir einen festlegen.
Ich glaube, der Sieger ist ja irgendwie klar, oder?
Wir können auch alle jeweils unseren eigenen Lieblings-Jesus haben, das ist völlig in Ordnung.
Jetzt kommen wir zu unserem zweiten weihnachtlichen Programmpunkt. Da haben wir uns doch ein bisschen an Traditionen orientiert. Wir wichteln jetzt.
Wir wichteln jetzt.
Yay. Wir wichteln jetzt. Jetzt wird gewichtelt.
Wir machen Schrottwichteln mit DVDs. Vor uns liegen 3 Päckchen, die alle so aussehen, als würde da eine DVD drin sein. Wir haben einen Würfel.
Na, also das ist jetzt gemutmaßt.
Vielleicht ist auch ein Buch. Ich weiß es nicht.
Und dann möge das große Trash-Wichteln 2025 beginnen. Können wir noch kurz, sollen wir das Konzept noch kurz erklären, ne? Oder?
Ja, also, ich glaube, es ist sinnvoll, wenn wir das Konzept. Ja, also ich habe ja schon in unsere Telegram-Gruppe in einer Sprachnachricht eindeutig erklärt, was das für Wichteln jetzt ist.
Deswegen, Leute, hört euch die Sprachnachricht in unserer Telegram-Gruppe nochmal an und dann.
Ihr seid da nicht drin.
Ich dachte, die blenden wir jetzt ein. Das stimmt, hast du gesagt.
Stimmt. Stimmt.
Vielleicht hören wir die jetzt, vielleicht auch nicht. Mal gucken.
Ich lieg gerade faul im Bett und will nicht tippen. Ja, also ich dachte jetzt auch nicht so Trash, sondern so Trash. Also so irgendwie trashig, aber auch ein bisschen geil. Also so gutes Schrottwichteln. So, weiß ich nicht, ich habe mal beim Schrottwichteln so einen singenden Fisch bekommen, den man an die Wand hängen kann. Aber für den habe ich auch richtig gekämpft. Der war richtig geil. Der hing richtig lange in meinem Flur. Also eher so nicht so einen komischen Gutschein, der halb verbraucht ist, eher so ein singender Fisch. Als DVD. Ich finde, das macht total Sinn.
Also, wir sind ein bisschen in unsere DVD-Sammlung reingegangen und haben jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, wirklich einen Scheißfilm rausgesucht, der wirklich, wo gar nichts mehr funktioniert. Okay, anscheinend Jonas schon.
Ja.
Sondern etwas, mit dem man doch vielleicht ein bisschen Spaß haben kann. Auf die eine oder andere Art. So bin ich zumindest daran gegangen. Und das wurde jetzt verpackt. Ich habe mich für ein Sternchenpapier entschieden. Linus hat komplett übertrieben mit so einem angerissenen braunen Papier. Und darunter ist noch so Weihnachtspapier. Es sieht sehr schön aus. Mhm. Und Jonas hat sich
hat
auch
5 Minuten vor Aufnahmebeginn die DVD in eine Zeitung gewickelt.
Mit einem Leibniz FM-Sticker drauf, ja, muss gut. man noch dazu sagen.
Das freut natürlich die Sponsoren.
Die sind übrigens der kleine Saal und ihr hört gerade Leibniz FM.
Die große Weihnachtssendung. Ja.
Die große Weihnachtsextravaganza.
So, Jonas, jetzt nimm den Würfel, sonst vergesse ich mich hier.
Ich soll anfangen?
Fang ruhig an. Vor dir.
Okay, aber ganz kurz, wie funktioniert das jetzt? Muss ich eine 6 würfeln?
Ja. Wir gehen jetzt der Reihe nach und wer als erstes eine 6 würfelt, darf sich ein Paket aussuchen.
Okay. Ja.
Es ist eine 6.
Ich habe instantly einfach eine 6 gewürfelt.
Stark.
Ich nehme mir das schöne Paket hier, das Linus mitgebracht hat, und reiße es nahe des Mikros auf, damit man das auch gut hört. Du hast dir wirklich sehr viel Mühe gegeben beim Einpacken. Das tut fast schon weh, das aufzumachen. Ich bin sehr gespannt. Oh, das ist wirklich eine. Es ist Resident Evil in der Special Edition in einem hochwertigen Pappschuber. Das ist rot von innen. Ich habe Resident Evil noch nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Nice. Das heißt, das ist, ich freue mich, dass ich dieses Paket hier jetzt gezogen habe. Linus, warum Resident Evil? Wieso hast du den aussortiert?
Ich habe die große Kiste mit alten DVDs unter meinem Bett hervorgezogen und da viele Sachen gesehen, die ich nicht so weiter interessant fand, zu denen ich kein größeres Verhältnis habe, teilweise auch Filme, die ich überhaupt nicht gesehen habe und Sachen, die ich gerne noch behalten würde. Und Resident Evil fällt irgendwie in keine von diesen Kategorien. Aber es ist mir gleichzeitig trotzdem so, irgendwie auch so ein bisschen wichtig. Resident Evil war der erste Zombie-Film, den ich gesehen habe. Das war damals so die Situation, dass man bei Schulkameraden, die einen älteren Bruder hatten, diese Art von Film von einer Festplatte gucken konnte. So. Und ich glaube, das ist das Umfeld oder die Atmosphäre, in der ich Kill Bill das erste Mal gesehen habe und eben auch Resident Evil, Paul W.S. Andersons Meisterwerk von 2002 mit Mila Jovovich in der Hauptrolle. Und ich habe da vorhin noch mal so reingeguckt. Und das ist natürlich nach allen geltenden Standards kein wirklich guter Film. Der ist sehr in diese 2000er. Also er fällt in mehrere Trends der 2000er. So diese in Europa gedrehten, etwas billigen, quasi Goth-Sploitation-Filme. Mhm. Also so Blade und Underworld waren da auch noch so im selben ästhetischen Dunstkreis. Resident Evil hat erfüllt nämlich noch einen weiteren 2000er Trend natürlich, nämlich ist es eine Videospielverfilmung, hat allerdings mit den Videospielen überhaupt gar nichts zu tun. Aus irgendeinem Grund sind im Film ganz viele Alice im Wunderland Anspielungen. Michelle Rodriguez ist auch drin. Mhm. Also es hat im Prinzip alles, was in den frühen Nullerjahren aufregend und interessant war. Und es ist eine Ausgabe mit schönen Bonus-Features, die ich auch selber noch nicht gesichtet habe.
Alternatives Ende. Oh, interaktives Ende steht hier sogar.
Interaktives Ende.
Was auch immer das heißen soll.
Okay, kann man
selber. Du musst selber das Ende des Films performen. Hier ist das Drehbuch.
Und let's go. Resident Evil, der erste, ist auch nochmal zusätzlich dadurch interessant, beziehungsweise die Reihe ist ja von Bernd Eichinger produziert worden. Mhm. Also, das sind Konstantin-Filme. Und es ist auch an vielen verschiedenen Orten in Berlin und Brandenburg gedreht worden. Mhm. Am Anfang sieht man eine U-Bahn-Station, die sich unter dem Bundestag befindet, die zu dem Zeitpunkt noch nicht fertiggestellt war. Ein großer Genuss also. Und ich glaube, wie heißt sie? Heike Makatsch spielt da auch mit. Also es sind teilweise auch dann so durch die Produktionsumstände bedingt.
Die haben sie beim Frühstücken im Hotel getroffen und haben gesagt, hey Heike
willst du nicht eine Ärztin im Umbrella Corporation Versuchslabor spielen?
Ich glaube, die hat eine ganz kurze Szene. Ja, ich glaube, die ist am Telefon und dann passiert da schon dieser Unfall und dann ist sie auch raus.
Sie ist am Anfang kurz drin. Das ist eigentlich nicht die Art von Film, die unfassbar viele Fortsetzungen nach sich zieht. Aber es gibt 6 Stück, glaube ich. Mhm. Also, und hier sind die Titel von allen. Resident Evil Apocalypse, Resident Evil Extinction, Resident Evil Afterlife, Resident Evil Retribution. Und es gibt noch einen.
Wir sind trotzdem ganz stolz auf dich. Das war jetzt krass spontan.
Bis zum 4. oder 5. habe ich die sogar noch im Kino gesehen.
Ich freue mich. Dann kann ich den endlich auch mal sehen.
Viel Spaß.
Dankeschön. Linus, willst du als nächstes würfeln, jetzt wo deine DVD gezogen wurde?
Das ist auch eine 6.
Krass. Hä? Okay, wild.
Ist es Jesus liebt mich?
Nein.
Es ist im Schatten der tödlichen Peitsche von den Shaw Brothers, wie ich hier vorne sehe.
Von 1971. Ich habe es so ein bisschen auch wirklich für dich mitgebracht.
Yes. Stark.
Das ist ein Film aus Hongkong von 71 von Wei Lu, würde ich es jetzt mal so aussprechen. Mhm. Der hat auch mit Jackie Chan und Chuck Norris gearbeitet. Und die Hauptdarstellerin kennt man, also Cheng Pei Pei, kennt man auch aus Tiger and Dragon. Da spielt sie nämlich den Jadefuchs. Und es geht um einen Peitschenkämpfer, der beschuldigt wird, eine Diamantenlieferung überfallen zu haben und auch einen Mann getötet zu haben. Und der versteckt sich dann irgendwie 15 Jahre lang und wird dann aber gefunden und muss dann zusammen mit einer jungen Frau, die Hauptdarstellerin ist, einen Kampf bestreiten auf Leben und Tod und mit Peitschen und in der eisigen Kälte. Und es gibt von der Kälte gefrorenes Blut und es gibt fliegende Kämpfe und
Fantastisch.
Ich hoffe, er gefällt dir.
Ja, das ist auch einer von den Shaw, ich habe relativ viele von den Shaw Brothers gesehen.
Yes.
Kann man kurz erklären, ein sehr umtriebiges und produktionsstarkes Studio im Hongkong der 60er und 70er Jahre, die bis in die 80er Jahre rein noch existiert haben. Und ich habe also bestimmt 20, 25 Produktionen aus dem Haus gesehen, aber im Schatten der tödlichen Peitsche nicht. Aber es ist auch ein nicht enden wollender Nachschub an Shaw Brothers Filmen. Mm. Also zwischenzeitlich hatten die ein Produktionsvolumen von einem Film pro Woche.
Mm.
Das heißt, da gibt es einiges, was ich noch nicht kenne. Super. Und im Schatten der tödlichen Peitsche gehört dazu. Hammer. Richtig gut.
Ich habe mir den gestern noch reingezogen, um sicher zu gehen, dass das jetzt nicht komplett schlimm ist. Ja, doch, also.
Bisher hat sich niemand von uns getraut, so richtig full on in den Trash-Bereich zu gehen. Ne? Ich hätte so ein paar Sachen gehabt, die wirklich unterste Schublade gewesen wären, aber das waren dann auch so obskure Releases, dass ich mich von denen noch nicht trennen konnte.
Ich auch nicht. Also ich muss auch sagen, ich hab ein bisschen aussortiert einfach. Mhm. Aber das können wir ja gleich sehen.
Ja, jetzt muss nur noch Clara auf Anhieb eine 6 würfeln. Du musst jetzt auch noch eine 6 würfeln.
Ich kenne mein Glück. Das ist eine 5, das ist eine 4, das ist eine 3, Entschuldigung, noch eine 3, das ist eine 1, das ist eine 5, das ist eine 3.
Streng dich mal ein bisschen an.
Das ist eine 1. Komm, wir haben beide auf Anhieb eine 6.
Eine 5. Ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ist 2.
Yay! Eine 6.
Auf ersten Versuch.
Ja.
Also, ich sag noch nichts.
Nee? Okay. Ja! Es ist Boogie Nights! Oh mein Gott! Jetzt wurde witzig.
Freust du dich drüber?
Ja, ich wollte mir den kaufen.
Ja? Geil, dann freut mich das.
Das schön. Ist in meinem Amazon-Einkaufsbereich.
Total toll. Ja, das ist eine Special Edition.
Oh mein Gott, danke schön.
Was zur Hölle? Das sind ja richtig tolle Sachen hier. Ich dachte, wir Trash-Wichteln. Ich habe mit Resident Evil schon extra tief gegriffen.
Das Ding ist, dass ich die Trash-Sachen, also die richtig trashigen Sachen, halt einfach nicht loswerden
DVDs.
Möchte. Und ich bin kein sonderlich großer Boogie Nights-Fan und musste sie loswerden.
Sehr
also,
schön.
Darf ich mal sehen?
Ja, bitte.
Während du dir anguckst, kann ich ja vielleicht, also ich freue mich sehr über die DVD, kann ich ja vielleicht noch eine kleine Geschichte einstreuen.
Die öffnet sich immer weiter. Meine Augen werden groß.
Wie andere Sachen. Eigentlich hatte ich so ein bisschen Angst vor. Eigentlich hatte ich so ein bisschen Angst vorm Wichteln, weil ich dachte, oh, meine kleinen süßen DVDs, ich möchte gar nichts davon hergeben. Und dann ist mir eingefallen, dass ich einfach einen ganzen großen Reisekoffer voller DVDs habe, die ich mal einer alten Frau abgekauft habe, die mal ins Koki kam mit einer Pappschachtel und meinte, ob das Koki diese DVDs gebrauchen kann. Und ich so, das läuft jetzt alles über DCP oder Blu-ray, sorry. Aber ich nehme die gerne. Und da waren auch ein paar Doppelt
war
dabei.
War da auch der Peitschenfan?
Nee, das war eine andere schicksalshafte Begegnung. Ich stand im Mediamarkt an der Kasse und da lag einfach, also diese Mediamarkt-Quengel-Auslage, wo so Ladegeräte und sowas sind. Und da lag der da einfach. Und ich fand das Cover irgendwie so geil und dann habe ich es irgendwie voll vergessen. Und dann dachte ich so, dann haben wir ja im Filmclub Daria im Kino im Sprengel, hatten wir auch die Hongkong-Filme und da dachte ich so, nimm den einfach mal mit.
Spitze.
Ja. Richtig mega.
Toll. Richtig gut.
Yay.
Da haben wir ja alle richtige Hauptgewinne gezogen.
Mhm.
Muss das.
Ein Weihnachtswunder, könnte man sagen.
Also Boogie Nights, muss man jetzt auch fair sein, ist eigentlich kein Trash-Film.
Also,
schon nicht.
Und das aus deinem Munde, du bist ja nun wirklich kein so großer PTA.
Fan? Mhm.
Nee, eben nicht, aber er macht ja trotzdem keinen Mist, also das muss man ja einfach sagen, aber er hat mich einfach nicht so wahnsinnig erwischt wie so manch anderen. Ich weiß, dass du den sehr gerne magst auch, dass du den jetzt im Einkaufswagen hattest, das ist wirklich reiner Zufall, aber ich bin froh, dass du dadurch keine Online-Anbieter unterstützen musst, die nicht unterstützenswert sind. Mega. Gern geschehen.
Ich liebe die Plansequenz am Anfang.
Die ist toll, die ist wirklich klasse. Ich mag diese Edition auch, also die ist total schön, darum habe ich die auch mitgenommen. Und das war eben mein erster Paul Thomas Anderson-Film. Ich dachte, der gefällt mir, weil ich so eine Art 70er-Jahre-Nostalgie-Porno-Popkino irgendwie auch ganz gerne mag. Ja. Aber ich kann euch nicht mal mehr sagen, warum der mich nicht gekriegt hat. Ich glaube, das ist jetzt einfach wirklich gefühlsbasiert gewesen.
Musst du es vielleicht einfach noch mal versuchen.
Ich kann den ja vielleicht mal mit meiner Mitbewohnerin gucken. Ich habe gehört, die hat den neulich beim Wichteln gewonnen. Ja,
sehr praktisch.
Das es bleibt in der Familie.
Ja, von wem sprichst du?
Das Haus verliert nichts. Aber da bin ich wirklich froh, dass ich nicht noch tiefer in die Trash-Kiste gegriffen habe. Ich hätte so Sachen wie Skinned Deep gehabt, so ein eigenartiger 90er-Jahre Texas Chainsaw Massacre-Verschnitt, wo Warwick Davis einen Typ spielt, der so einen Köcher mit Tellern, mit rasiermesserscharfen Tellern auf dem Rücken herumträgt und die nach Leuten wirft. In tödlicher Absicht und in tödlicher Konsequenz.
Witzig, dass du Texas Chainsaw sagst, weil ich hatte überlegt, Texas Chainsaw mit Chainsaw
Massacre. Der Kinderpunsch schlägt an.
Texas Chainsaw Massacre mitzubringen. Mhm. Ich habe nämlich eine DVD-Fassung mit einem total schönen Cover, so handgemaltes Poster mit dem Konterfei von Leatherface drauf. Sieht klasse aus. Leider ist das die gekürzte Fassung. Und die beste Szene des Films, das Familiendinner am Ende, fehlt einfach fast vollständig. Also das wäre wirklich Trash-wichtig gewesen, aber das wollte ich auch keinem zumuten. Also einen Film zu verschenken, wo die beste Szene des ganzen Films fehlt, das ist schon frech. Das wäre hart gewesen.
Genau, in so einer Ausfertigung hätte ich auch den ersten Tanz der Teufel noch gehabt zum Beispiel, aber ich denke, mit Resident Evil hat man jetzt einen ungeschnittenen, wenn auch zweifelhaften Genuss.
Ja, aber das war doch jetzt, ich muss es leider sagen, das war doch jetzt richtig, richtig schön.
Das war doch richtig besinnlich, oder?
Ho, 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 fröhliche Weihnachten.
Ihr habt gehört den kleinen Saal auf Leibniz FM und ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage und geht jetzt in die Zeit zwischen den Jahren. Und findet da ein bisschen Ruhe und Entspannung und würden sagen, rutscht gut rein. Schön, dass ihr dabei wart.
Falls ihr es verpasst habt, hört auf jeden Fall nochmal in unsere letzte Folge rein, die quasi gestern erschienen ist, wo wir einen Jahresrückblick gemacht haben und auf den Januar schon so ein bisschen geschaut haben. Also nicht wundern, dass da jetzt in kurzer Folge zwei Episoden erschienen sind. Wir haben uns einfach dieses Weihnachtsspecial noch, haben wir euch noch zusätzlich unter den Baum gelegt.
Das war unser Geschenk an euch.
Gern geschehen.
Viel Spaß damit.
Bis zum nächsten Mal.
Hier, ein Foto von mir. Freust du dich nicht?
Du hast das Foto, das ich dir letztes Jahr geschenkt habe, gar nicht aufgehängt. Wo ist denn das?
Okay.
Fröhliche Scheißnacht.
Heiligeili, ihr Schweine. Wir sehen uns im nächsten Jahr.
Nicht böllern, denk an die Tiere und so.
Ja, genau.
Ja. Tschüss.
Ciao. Der kleine Saal ist eine ehrenamtliche Produktion auf einem offenen Sendeplatz für Leibniz FM. Moderation und Redaktion: Clara Wignanek, Jonas Helmerichs, Linus Misera. Schnitt: Linus Misera. Sendeverantwortlich: Jonas Helmerichs.